Dann hast du aber auch so eine Initiative, No More Ransom heißt die. Da werden so diese ganzen Decryptor gesammelt. Ey, das hat 3 Monate gedauert, bis die ihre Bürokratie durch hatten, dass unser Decryptor da liegt. Und jetzt sagen die irgendwie bei Blackbuster nicht zahlen, weil es gibt einen Decryptor. Aber ja, der funktioniert halt nicht mehr. Aktuell finden diese Angriffe nicht statt auf kritische Infrastrukturen, weil es gerade strategisch keinen Sinn macht. Macht es für Russland, China oder sonst was gerade strategisch Sinn, das Vertrauen in die Demokratie zu schwächen? Ja, und sie tun es. Macht es Sinn, das über einen Hackerangriff auf die Wahl zu machen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das, was sie gerade machen, ist auf jeden Fall potenziell sehr viel nachhaltiger.
Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann.
Ja, und damit wieder herzlich willkommen zu unserem Human Firewall Podcast, wo ich auch diese Woche Linus Neumann wieder begrüßen darf. Linus Neumann, bekannter Netzpolitik-Aktivist, Cyber-Experte und Ethical Hacker. Wir haben uns vor 2 Wochen schon einmal unterhalten und da auch über sehr, sehr viele spannende Themen im Bereich Social Engineering, im Bereich ja auch technische Infrastrukturen unterhalten, auch sehr spannende Hacking-Stories gehört, bei denen Linus geholfen hat, sie aufzuklären oder eben auch zu verteidigen. Wer da nicht eingeschaltet hat, wer heute zum ersten Mal einschaltet, dem empfehle ich ganz besonders, das auch nochmal sich anzuhören. Da kommt auch Linus' Origin-Story vor. Und für diese 2. Folge jetzt würde ich sagen, wir machen direkt weiter und schalten direkt wieder in das Gespräch. Kommen wir mal zu noch, oder der Sprung zurück wieder zu ähnlich auch kapitalistisch aufgestellten Systemen, nämlich die cyberkriminellen Hackergruppen, die ja wirklich Gangs sind. Ihr habt bei SA Labs, ab und zu macht ihr das und seid daran beteiligt, solche Gruppen zu zerschlagen oder zumindest die Geschäftsmodelle zu stoppen. Erzähl mal was über Bogus Bazaar.
Ah, ja.
Ein Fraud as a Service oder Fraud as a Service Marketplace-Anbieter, wo ihr maßgeblich an der Aufklärung im Grunde beteiligt wart.
Ja, das war eine lustige Geschichte. Das war Matthias Marx, der ist Teamlead bei uns im Pentesting-Team und der schaut sich immer gerne so Datenlecks und Vulnerabilities an, ne? Also irgendwie über Shodan mal schauen und andere OSINT-Quellen und dann findet er vielleicht irgendwie mal was. Und der hat durch Zufall irgendwie eine Schwachstelle ist ihm da aufgefallen in so einem WordPress. Und dann hat er irgendwie mal danach internetweit gescannt und hat dann halt ein paar 10.000 sehr gleichförmige Shops gefunden, die alle, also die irgendwie so überall verteilt waren und so unter allen möglichen Domains und so. Und die aber alle so die gleiche Custom-Schwachstelle irgendwie hatten. Und hat sich dann, also wir haben da lange drüber gesprochen, sagte so, Herr Dienste betreibt irgendeiner Shops, ich check's nicht, ne? Und dann hat er dann irgendwie mit seinen Kolleginnen und Kollegen dann mal ab und zu so Hacking-Nights gemacht und dann haben halt mal die Shops aufgemacht und so die Orchestrierungsplattform dahinter sich angeschaut und haben dann irgendwann gemerkt, okay, da gibt es offenbar ein Unternehmen, es ist auch wirklich registriert in China, das gibt es, hat so und so viele Mitarbeiter und so, das kauft Domains, die abgelaufen sind, die ein halbwegs gutes Standing bei Google haben, nimmt die dann, registriert die dann und setzt dann einen Shop hin. Und dann verkaufen die Dinge und dann kann man auf der anderen Seite sein, das waren halt WordPresses mit einem WooCommerce-Plugin, am anderen Ende kann es halt sehen, gibt Bestellungen, alles gut, ja. Und da steht dann irgendwann auch, die wurde versandt und so. Und dann haben die sich so eine Canary-Credit-Card genommen, haben da mal was bestellt, kam nichts und haben aber dann nachher gemerkt, dass dann mehrere Monate später auf einmal versucht wurde, von dieser Kreditkarte was abzubuchen. So, und das, was da passiert ist, die haben also wirklich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren das 25.000 solche Shops. Historisch auf dieser Plattform 75.000, also 50.000 waren schon wieder weg. Mit einer Trennung von Payment-Gateway-Servern, Front-Servern und so weiter, die im Prinzip die Kreditkartendaten gezockt haben und dann auch eine Abbuchung gemacht haben und dann nicht geliefert haben.
Ja, das war irgendwie Monetarisierung 1 und Monetarisierung 2. Ich fasse nochmal nach später.
Ich fasse nochmal 6 Monate später nach, verkaufe ich die Kreditkartendaten und buche was ab.
Ja. Ja.
Und immer so in so einem 70, 80 Euro Bereich, wo es so ist, wo du sagst, so schön, ärgerlich, vielleicht gehe ich sogar zur Polizei,
aber
ich werde jetzt, also irgendwann schmeiße ich nicht noch mehr gutes Geld hinterher, sondern gebe das halt auf. Und wir haben lange gebraucht, um das zu checken und haben dann irgendwann auf dem CCC-Camp mit Kai Biermann gesprochen, der Zeit-Investigativjournalist, und der sagte, sowas hatte meine Tochter, die hat sich letztens ein paar Schuhe oder sowas bestellt. Die sind auch nicht gekommen. Mich interessiert dieses Thema. Ah. Und er war also selbst geschädigt da und hat dann enorm da noch recherchiert mit Le Monde und dem Guardian international das Ding aufgemacht. Also und die haben unterschiedliche Teile davon. Wer ist da das Unternehmen? Da haben die ja dann auch ganz andere Möglichkeiten, als wir diese Unternehmen auseinanderzunehmen. Mhm. Und ja, und dann gab es ein Release darüber, wie die halt vorgegangen sind, wie diese Firma heißt und so. Ob das die jetzt empfindlich gestört hat?
Wahrscheinlich in der lokalen Legislation.
Werden wir dann sehen.
Egal.
Ja.
Aber finde ich spannend, weil das dann natürlich nochmal auch zeigt, wie kreativ da teilweise vorgegangen wird. Und was du gerade gesagt hast, ja, 70, 80 Euro, ob das jetzt planvoll diese Schwelle war, aber man kann davon ausgehen, wenn hätten sie jetzt irgendwie HiFi-Systeme für 5.000, dann wäre die Motivation, ja, genau.
Und durch diese Menge an kleinen Transaktionen gestreut über im Prinzip viele Länder, also natürlich schon so die Länder, wo auch Leute sind, die Sachen kaufen.
Geberländer.
Die Geberländer. Ja. Streust du über unterschiedliche Kartenanbieter, unterschiedliche Banken, unterschiedliche Länder und die haben, also das war in irgendwo so einem zweistelligen Millionenbereich an Umsätzen.
Ja, krass.
Und das war also richtig, richtig lukrativ. Mhm. Und also ich würde auch nicht zur Polizei gehen und sagen, ich habe was im Internet bestellt und das ist nicht gekommen.
Also ich sehe die Parallele so ein bisschen zu diesem Giftcard-Fraud, ne? Also wo du sehen kannst, dass Angreifende sich, also wie hat Ransomware angefangen? Natürlich mit den Großen, ne? Wailing und so, da geht man auf die ganz Großen, da kann man viel verlangen, auf große Firmen. Aber irgendwann haben sich auch einige nach unten differenziert und haben gesagt, okay, wir gehen mal in diesen Longtail, ins KMU-Segment oder eben noch kleiner. Und ich gehe auf die Schwelle, die nun wirklich dann für ein Unternehmen jetzt nicht ganz so existenzbedrohend ist, 1.000 Euro oder sowas, und lass einfach mal so diese Amazon
skalieren das mal.
Genau, ja. Und das mache ich aber mit ganz vielen.
Ne? Ja, oder wenn du, also das ist übrigens auch meine Theorie, wie gesagt Theorie, warum Ransomware-Gangs sich inzwischen dann doch von Krankenhäusern eher fernhalten.
Mhm.
Zahlen meistens nicht, also es ist eh schon vergebene Liebesmühe und schaffen unglaubliche Aufmerksamkeit.
Ja.
Und eigentlich willst du so als Ransomware-Gang, so das Beste ist ja, dass der Fall gar nicht in die Öffentlichkeit kommt, du deine Kohle kriegst, das Ding geklärt ist, der Kunde glücklich ist, alle happy, Geld verdient, tschüss.
Ne? Ja. Und vielleicht kommst du nochmal wieder nach 6 Monaten, das gibt's ja auch.
Oder jemand anders, das ist ja, das ist also der Klassiker. Ne? Also die Ransomware-Gangs sagen immer, wir werden dich nicht wieder hacken.
Ja, aber es ist...
Aber es gibt halt noch 100 andere und die halten sich nicht an das Versprechen.
Ja. Und oft sind es ja auch so Initial Access Broker von denen, die das selber nur bekommen haben und sagen, na gut, wir sind jetzt mal heute die Ersten.
Genau, heute den
wir kommen,
ich jetzt mal
wir zu. Kommen nicht wieder, aber die Tür ist offen, immer noch. Ne?
Eine andere Sache, also was wir noch gemacht haben, wir haben auch mal so einen Initial Access Broker eine Zeit lang über die Schulter geschaut und immer wenn der eine neue Unternehmen infiziert hatte, haben wir denen Bescheid gesagt.
Mhm. Man muss vielleicht ganz kurz zum Kontext, also IABs, das ist ein neues Geschäftsmodell, was so in die letzten, weiß nicht, 4, 5 Jahre oder so aufgekommen ist. Die infiltrieren eigentlich nur Systeme, machen gar nichts, bündeln die dann üblicherweise und verkaufen dann irgendwie 100 Zugänge im Dark Web.
Oder also das ist eine Möglichkeit. Ne? Ich glaube, unser Täter, dem wir da zugeschaut haben, der war eher so ein bisschen halt in so einem Affiliate-Modell für die Ransomware-Gang Bian Lian unterwegs. Mhm. Also der hat schon sehr klar auch AD-Credentials, also AD-Dumps geholt, Credentials rausgeholt. Der war schon sehr genau auf dieser Ransomware-Schiene und da lagen auch diese, also wir haben natürlich auch einige Unternehmen zu spät informiert und da wussten wir, okay, alles klar, ist Bian Lian. Mhm. Und aber der hat vermutlich, war seine ökonomische Situation, dass er dann eben eine Prozente kriegt. Ne? Und die Ransomware-Anbieter sagen, die haben dann irgendwie eine prozentuale Einigung und das läuft dann so. Da gibt es unterschiedlich. Also die einen sagen, wir führen die Verhandlungen, du kriegst deinen Anteil, wenn du was schaffst. Bei anderen ist es sogar so, du darfst die Verhandlungen führen, davon wandern die aber so ein bisschen ab, weil die Hacker teilweise für viel zu wenig Kohle sich einigen. So, ne?
So.
Und die wollen halt auch quasi, sag ich mal, eine gleichbleibende Preispolitik halten. Deswegen sagen sie lieber so, wir bestimmen hier die Preise. Da gibt es ja dann auch von...
Also keine Inflation im...
Nee, genau. Ne? Nicht, dass uns hier einer die Akkorde kaputt macht. Ne? Und so. Da gibt es unterschiedliche Wege. Ja, und dann eine Sache, die ich noch sehr, sehr schön fand von Tobias Müller. Also immer mit Kollegen. Ne? Aber eine Person leitet sowas ja dann immer. Und der hat dann einen Decryptor gebaut für eine so eine Ransomware. Mhm. Und dann haben wir die über einen längeren Zeitraum, so ein paar Monate, ist es uns dann gelungen, die so dem FBI zu geben, dem BKA, den LKAs. Und wenn auf der Victim-Liste neue waren, dann haben wir die Unternehmen angeschrieben, haben gesagt, hier, Decryptor könnt ihr gebrauchen. Ja. Das ist auch ein paar Monate gut gegangen, bis dann die betroffene Ransomware-Gang ihre Encryption
nachgezogen hat.
Ja. Und dann, das traf sich glücklicherweise, weil ein paar Wochen später hat Tobias dann auf dem CCC-Kongress das auch präsentiert, welchen Fehler die gemacht haben und so. Und damit hätten wir es dann
veröffentlicht. War es dann wieder kein Zero-Day mehr.
Genau, dann ist aber, es war eben genau zu dem Zeitpunkt, war es so ein paar Wochen her. Und dann hast du aber auch so eine Initiative, No More Ransom heißt die. Da werden so diese ganzen Decryptor gesammelt. Die haben das dann, das hat 3 Monate gedauert, bis die ihre Bürokratie durch hatten, dass unser Decryptor da liegt. Und jetzt sagen die irgendwie bei Blackbuster nicht zahlen, weil es gibt einen Decryptor, aber das ist ja also.
Der funktioniert schon nicht mehr.
Ja, der funktioniert halt nicht mehr. Ne? Ja. Also der funktionierte für einen Zeitraum und für alle, die, sagen wir mal, irgendwo ungefähr bis November 23 und den Anfang, November, Anfang Dezember 23 haben die geändert. Und wann es losging, ich glaube, das war August 22, könnte aber etwas später sein, ungefähr in dem Zeitraum. Wer da Blackbuster hatte und noch große Dateien hat, zum Beispiel VMDKs, die kann man mit diesem Decryptor.
Der wird dann, das vielleicht auch mal der Service, Service-Post hier. Lass uns mal zu dem Thema kommen. Also du hast ganz klar gesagt, also es gibt viele Dinge, die man tun kann, dann wären manche Ransomware-Geschäftsmodelle gar nicht mehr möglich. Wir haben über Backups gesprochen. So, jetzt liegt eine Verantwortung auch in der Privatwirtschaft oder in den Organisationen, die im Fadenkreuz stehen. Oder was heißt im Fadenkreuz? Eigentlich steht jeder im Fadenkreuz auf jeder Organisation. Was könnte denn der Staat machen? Oder, also, das ist ja die Frage. Regulierung. Wir haben jetzt NIS 2, das kommt über Europa eben rein. Da wird ja schon verlangt, zumindest für die meisten Unternehmen oder für die meisten Organisationen, ein Mindestmaß an Controls, zumindest die Checkboxes zu zeigen. Was sonst, ne? Also, und lass uns dann direkt auch auf die Frage Hackback gehen, ne? Also, wird uns das retten?
Also, die Sache mit Regulierung ist ja, wenn ich auf die Sektoren schaue, die schon reguliert sind, also sagen wir Banken, Versicherungen, die traditionell sehr lange stark regulierten, im Bereich der IT-Sicherheit regulierten Bereiche, dann siehst du dort sehr große Verwaltungsapparate, die sich mit den notwendigen Prozessen, ich will da gar nichts gegen sagen, Schwachstellenmanagement und so weiter, auseinandersetzen. Du hast da teilweise CISOs, die wachen über, ne, das sind ja Milliardenkonzerne und so weiter. Und die sind sehr, sehr beschäftigt mit Checklisten und dann kommt aber auch der Auditor. Ja. Und wenn der Auditor kommt, ist schlecht, weil wenn der einen Bericht schreibt, dann liegt er bei der BaFin und wenn die BaFin den Bericht nicht gut findet, dann steht der CISO nicht gut da und da hast du also diesen gesamten, man muss darauf optimieren, dass dieser Audit gut aussieht. Ja. Kritische Infrastrukturen, das Gleiche. Und jetzt ist dieser Audit aber üblicherweise halt eine Papierliste mit Anforderungen, die für eine gesamte Branche, für eine Industrie oder für wen auch immer definiert wird. Aber sicherlich nicht spezifisch auf dieses Unternehmen, seine Angriffsflächen und die wirklich das bisschen streamlined, genau custom-tailored Verteidigung, was dieses Unternehmen machen muss. Das bleibt über. Davon ernähren wir uns, ja. Wir machen keine Audits, haben wir gar nicht. Sondern wir machen mit Red Teams, wir kümmern uns um die Sachen, die übrig geblieben sind.
Die Resilienz aufzubauen.
Genau, wir machen, dass bei dieser ganzen Bürokratie trotzdem noch IT-Sicherheit rumkommt. Und deswegen habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu dieser ganzen IT-Security-Regulation, weil ich einerseits glaube, dass sie nicht eine IT-Sicherheitskultur fördert, die Unternehmen verdienen zu ihrem Schutz. So, weil du nämlich viel Bürokratie, Widerstand. Ja, ich meine, diese IT-Security-Organisation sitzt dann da und sagt, ey, scheiße, wenn jetzt wieder der Auditor kommt. Ich weiß, das ist Mist, aber wir müssen jetzt hier mal das machen. Ich weiß, dass unsere Probleme eigentlich andere sind, aber jetzt gibt's wieder irgendeine DORA oder eine NIS oder sonst was und da müssen wir uns jetzt drum kümmern, das müssen wir erfüllen, weil mein Job, ich bin der CISO, ich gehe zum Aufsichtsrat und wenn ich da nicht dann sage, dass ich mich um das gekümmert habe, dann sagen die, wir möchten gerne jemand anders. Und ich glaube, dass häufig diese Regulierung gute Impulse setzt, die notwendigen Prozesse zum Management einer großen Infrastruktur zu erfüllen und auch wichtige Aspekte, die unterbeleuchtet sind. Also das ist nicht so schlecht, immer was sie da machen.
Es gibt ja auch eine Orientierung, eine Navigation, es ist so eine Navigationshilfe. Ne? Was muss ich eigentlich machen?
Dann navigiert oder so. Ne? Aber wenn du jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel mit DORA einiges zu tun. Das ist Digital O, Operations Resilience Act oder sowas.
Finanzindustrie,
also Finanzsektor, ja. Muss sich damit auseinandersetzen und da kann man, also ich denke, dass es nicht zu viel verraten ist, dass in unseren Projekten durchaus auch die ein oder andere Stakeholderin sich an den Kopf schlägt und sagt, es wäre wirklich schön gewesen, wenn wir das Budget dieses Jahr auf andere Dinge hätten verwenden können, als das jetzt zu tun, weil ich glaube, dass wir schlimmere Waldbrände gerade an anderen Stellen haben. Ja. Und das ist halt so die Frage der Überregulierung. Mhm. Gleichzeitig habe ich jetzt traditionell wenig Mitleid mit Banken und Versicherungen. Ja. Ich persönlich würde sagen, das müssen sie selber können, aber leider gibt die Empirie denen jetzt. Es ist auch unterschiedliche Wahrnehmung. Ja. Ich finde, den Banken geht es potenziell ganz gut. Die schaffen es, auf ihr Geld aufzupassen. Der Batzen Geld, den die verwalten, ist ein ausreichender Anreiz, darauf aufzupassen. Vielleicht müsste man die auch gar nicht regulieren. Mhm. Es gibt genug Leute, die genau die andere Perspektive haben und sagen, schaut euch an, was die Regulierung geschafft hat. Wenn der Staat da eingreift, dann entstehen resiliente, stabile Infrastrukturen durch staatliche Anforderungen.
Also wenn wir beim Beispiel IT-Sicherheit bleiben, glaube ich schon, also ne, du hast es auch schon gesagt, Impulsgeber. So, ich glaube, wir hätten wesentlich weniger Geschwindigkeit in der Absicherung von Unternehmen oder der Erhöhung von Resilienz gesehen, wenn zwei Dinge nicht da gewesen wären. Das eine ist natürlich so ein bisschen Zirkelschluss, nämlich Angriffe, erfolgreiche Angriffe bei hauptsächlich dann Wettbewerbern, die das dann immer oft antreiben und eben Regulierung. Aber ich will noch mal auf ein Thema zurück, was aus meiner Sicht ein großes Problem damit eben auch ist, wenn man eben bestimmte Frameworks eben falsch anwendet und liest und sagt, ja super, alle Häkchen gesetzt, jetzt bin ich ja sicher. Du hast es gerade beschrieben, dass das absolut nicht der Fall ist.
Ja.
Und wir haben eine ganz ähnliche Diskussion jetzt in unserem Bereich im Faktor Mensch, dass man zum Beispiel sagt, ja super, wenn doch die Software perfekt wäre oder wenn das alles besser wäre, dann bräuchten wir ja gar nicht mehr den Faktor Mensch einzubinden, denn dann könnten die ja gar keine Fehler mehr machen oder dann könnte ja gar nichts passieren. Ich halte das für eine gefährliche Diskussion, weil dieses Ideal ist nicht erreichbar. Und wenn man sagt, hier, du hast angesprochen, IDA, 1000 tolle technische Absicherungsmethoden, dann wiegen sich eben auch alle in Sicherheit und das kann dann das eigentliche Risiko auslösen.
Und gleichzeitig hast du aber genau als CISO jetzt nicht unbedingt Motivation, weitere Risiken irgendwo dahin zu schreiben, die du potenziell nicht lösen kannst. Das heißt, was machst du als CISO? Da kommt das nächste Framework, kommt die nächste DORA, kommt die nächste NIS 2, gibt's überall Häkchen, dann malst du daneben deine Linien, sagst du, erreichen wir bis Ende Q1, das erreichen wir bis Ende Q2 und dann und da will ich noch ein bisschen was verbessern. Ja? Leider sind das eben häufig sehr, sehr langweilige Dinge. Ja? Und wenn du Pech hast, bleibt dir dann am Ende die richtige Sicherheit, die du eigentlich noch darüber hinaus hättest machen müssen, bleibt dir die auf der Straße liegen, weil du ja doof wärst, dir Ziele zu setzen, die du nicht erreichen kannst. Gleichzeitig ist mir irgendwann der Satz eingefallen, Management bedeutet, die Verantwortung zu tragen und deswegen alles tun zu müssen, damit man nicht zur Verantwortung gezogen wird. Das heißt aber nicht, dass du alles tust, damit das Unternehmen nicht gehackt wird, sondern einfach nur, damit es keinen Angriffspfad auf dieses Unternehmen gibt, wo nachher einer sagt, da hat hier der Neumann, der CISO, der hat da aber, das hätte nicht passieren dürfen, weil da war der nicht compliant zur, hast du nicht gesehen, was für eine Richtlinie. Da müssen wir bei ISO 27001 Verletzungen. Ja? Aber solange du überall deine Checkmarks hast, kannst du sagen, ja, höhere Gewalt. Ich hab alles richtig gemacht.
Ja, ja.
Und dann navigierst du noch durch die Krise vielleicht und niemand kann dir einen Vorwurf machen.
Ja, ja. Und Regulierung ist immer zu langsam, um dann auch mit dem technischen Fortschritt und den Angriffstaktiken Schritt zu halten. Ne?
Und genau weil sie so langsam ist, dieses Ransomware-Thema kann nur in den Griff bekommen werden, indem man, es gibt ja dann auch schon, dass jetzt der Ruf zum Staat laut wird, unterbindet die Zahlungen. Ja, geil.
Genau, das haben wir in Frankreich. In Frankreich gab es Diskussionen darüber, mach es illegal.
Ja.
Und dann bringst du natürlich Firmen in ein noch schlimmeres Dilemma.
Genau, also dann treibst du die Leute noch über den Ruin in die Kriminalität. Ja. Ich glaube in den USA, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass bei denen jetzt auch zumindest ab einer bestimmten Summe oder so melde- und zustimmungspflichtig ist.
Ja. Ja, ja.
Das ist noch so halbwegs in Ordnung, aber da weißt du doch auch, wie dieser Prozess aussieht. Das heißt eigentlich nur, gut, du meldest das halt dem Staat. Das potenziell erstmal auch ganz gut, weil dann...
Mhm. Dann hast du, kannst du
damit. Gibt's eine Reporting-Linie, wo der Staat mal sieht, was überhaupt los ist.
Ja.
Aber ich möchte mal sehen, dass du sagst, hier, mein Unternehmen ist in Schutt und Asche. Ich nehme jetzt hier, sagen wir mal, ich blicke auf, keine Ahnung, 20 Millionen Verlust, aber ich kann durch eine Zahlung von 8 plus einen Schaden von sagen wir nochmal 5, kann ich mit 13 aus der Nummer rauskommen. Ich kann jetzt 7 Millionen sparen, wenn ich hier zahle.
Ja. Was ja oft auch in der Versicherungsindustrie, die ein weiterer Treiber davon war, die haben gesagt, nee, wir zahlen die Ransom-Zahlung, weil das ist günstiger.
Ja, natürlich.
Ja, und damit macht man das Problem natürlich nur schlimmer, ne?
Das ist auch so ein Einwand, den ich häufig höre. Also ich denke, das ist auch öffentlich. Ich war im Gesamtverband der Versicherungswirtschaft. Die schreiben Musterbedingungen. Cyber haben sie jetzt gerade im Februar neue veröffentlicht. Und da bin ich einer der technischen Berater der Arbeitsgruppe. Mhm. Und deswegen kenne ich die ganzen Diskussionen um diese Musterbedingungen. Die Musterbedingungen werden in marginal abgewandelter Form eigentlich von allen Versicherern, zumindest im KMU-Bereich, umgesetzt, wo nicht drin steht, dass sie die Ransomware-Geld zahlen. Mhm. Also da steht nicht drin, dass sie Lösegelder zahlen. Da steht aber auch nicht drin, dass sie die nicht zahlen. Ja, sie wollen nur nicht vor Gericht gezwungen werden können, dass jemand einen Anspruch geltend macht. Mhm. Aber natürlich zahlen die. In dem Moment, wo es einen Business Case gibt, diese Zahlung zu veranlassen, natürlich, die sind doch nicht doof, die wollen Geld sparen. Mhm. Aber die behalten sich natürlich vor, auch zu sagen, nee, das zahlen wir nicht, weil wir hier den ökonomischen Sinn nicht sehen.
Man kann zusammenfassen, und ich glaube, das haben wir vorher auch schon gesagt, es gibt viele Probleme, die wir jetzt besprochen haben im Incident-Response-Bereich, auch dann, ob Versicherungen das zahlen sollen oder nicht, das sei mal dahingestellt. Wir wissen, dass der Präventionscase ein sehr guter Business Case ist. Und wenn wir mal so ein bisschen dahin kommen, oder also du guckst.
Ich glaube, es ist ein sehr guter Business Case für SoSafe, oder nicht?
Also, ich spreche jetzt eher von dem Return on Invest aus Firmensicht. Ja gut, also ich meine, mal ganz offen gesagt, also im Vergleich zu dem, was technische Plattformen und Absicherungs-IDA, wir haben über alles gesprochen, ist das Thema Mitarbeitersensibilisierung und Awareness-Plattform ein sehr günstiges. Also unsere Tickets sind nicht die größten im Security-Stack,
genau.
Ne?
Genau,
also,
ja. Klar, ihr habt vermutlich habt ihr im Vergleich zu anderen, also ist es insgesamt sehr viel günstiger, klar. Ja. Und vermutlich könnte man vermuten, dass ihr sogar höhere Kosten habt dass ihr quasi weniger Marge habt als andere, die rein technisch oder mit irgendeiner Cloud skalieren oder so.
Genau, also jetzt, wenn du ein IDA-Anbieter bist, ich meine, da wird es jetzt natürlich auch relativ komplex. Wir haben darüber gesprochen, dass sie natürlich auch sehr cloudifiziert sind, aber in der Vergangenheit, ne, da gab es eine Liste an Virensignaturen und dann irgendwie einen kleinen Agent und das konntest du halt massiv skalieren.
Das kannst du richtig skalieren, ja.
Und du musst immer nur diese Liste erweitern. Bei uns, genau, da geht es auch darum, natürlich irgendwie die neuesten Taktiken zu analysieren und dann so zu übersetzen, dass ein Mensch das versteht. Du hast, das war auch eine der ersten Sachen, die ich von dir tatsächlich gelesen habe, in der Psychologie heute.
Ja.
Ich glaube, da gab es dann später auf dem CCC-Kongress dieses Hirnehacken.
Ja, genau, das war so meine Anfänge in der Forschung in dem Bereich, die ich da mal in Artikeln verarbeitet habe. Ja.
Ich fand es super spannend, weil natürlich es total psychologisch war. Also ich meine, wir kannten uns da noch nicht und das war für mich auch so eine Motivation so ein bisschen, ne, weil es ein psychologisches Thema war, zum anderen aber eben auch ein technisches und Security-Thema. Vielleicht ganz kurz zum Kontext, also wie ich es verstanden habe. Also ihr habt da es war eine Research-Studie mit einem Kunden zusammen, glaube ich.
Ja, oder Kunde, vielleicht erklär mal. Also es war ein sehr großer Kunde von uns in Asien, bei dem wir beauftragt wurden, halt so Awareness-Exercises durchzuführen und auch zu evaluieren. Ja, und die haben dann so Dinge gemacht wie, okay, wir machen alles, was wir haben, irgendwie großes Unternehmen. Wir machen Bildschirmschoner. Immer wenn du halt am Computer einschläfst, kommt auf dem Bildschirm nicht auf E-Mails klicken oder so.
Achtung.
Wir kleben Poster in den Fahrstuhl. Wir machen Online-Trainings. Da gibt es dann irgendwie so Online-Trainings, die Leute
Video
angucken oder Text angucken, Fragen dazu beantworten nicht. Und glücklicherweise hatten die da einfach eine so hohe Stichprobe, dass ich dann hingegangen bin und gesagt habe, okay, super, da mache ich jetzt noch on top eine kleine Forschung draus und habe also quasi alle diese Faktoren über die, also mir Kohorten gebaut. Mhm. Also es gab die Leute, die das Online-Training hatten, es gab die Leute, die die Poster gesehen hatten, es gab die Leute mit dem Screensaver, und das konnte man durch unterschiedliche Standorte auch einfach trennen. Und
in der Psychologie sagen wir ein echtes, ein reales Experiment,
richtig,
ein Rex.
Genau, ein reales Experiment mit halt einer sehr guten fünfstelligen Anzahl Personen. Und dann haben wir halt geschaut, was bringt, was nicht. Also wir haben dann erstmal einmal eine Phishing-Kampagne, wie war das denn? Ne, genau, wir haben diese ganzen Trainingssachen durchlaufen lassen, dann hatte ich meine Kohorten. Dann haben wir die erste Phishing-Kampagne gemacht.
Aber als Testvariable, ne? Das war doch...
Genau, die erste war so der Test, dann haben wir die alle verglichen. Da kamen auch absurde Sachen raus, ne? Dann, also Das Phishing-Szenario war, hallo, hier ist die IT-Passwort N.
Also 100%. Eine Simulation, aber als Testvariable, ob die jetzt aware sind oder nicht.
Genau, und dann haben wir erstmal die Ergebnisse angeschaut. Ja. Und dann kannst du, also wenn du so eine große Stichprobe hast, kannst du halt auch auf alles filtern. Ne? Also ich meine, ihr habt ja auch eine große Stichprobe, dir muss ich dann nicht erklären. Ich erkläre es jetzt nur noch dem Publikum. Du kannst ja dann zum Beispiel erkennen, vergleichen wir mal die Business Units. Ne? Vergleichen wir doch mal die Standorte. Also du kannst ja alles machen. Ja. Ne? Und dann in diesem Fall war das Faszinierende, das war jetzt bei diesem einen Fall so, ja bitte nicht, dass das jetzt die IT-Security waren. Die haben alle sofort das Passwort gewechselt, weil die natürlich so eine Policy-getriebene Studierende, die waren alle relativ jung, ein junges Unternehmen. Ne? Und dann, die haben sich natürlich an jede Regel gehalten, wenn da kommt, hier klicken, Passwort ändern. Aber okay, ich schweife ab. Am Ende konnten wir also evaluieren, dass diese Trainings, die hatten alle überhaupt gar keinen Effekt.
Also jetzt die Poster, die...
Poster, Poster, all das hat überhaupt keinen Effekt gehabt. Und dann haben wir die paar Wochen später das Gleiche nochmal gemacht und haben festgestellt, den größten Effekt hatte, dass es vorher eine Phishing-Übung gab. Also da drauf geklickt zu haben, erklärte schon mal, natürlich, logischerweise, beim nächsten Mal nicht zu klicken. Der Effekt war aber größer, der ging darüber hinaus. Also wir konnten bei dieser riesigen Anzahl Personen, ich konnte ja sagen, okay, ich nehme mal alle raus, die beim ersten Mal geklickt haben. So. Und beim zweiten Mal nehme ich quasi nur diese reduzierte Zahl, guck mir das an, jetzt ist die Klickzahl aber trotzdem niedriger. Das heißt, die haben auch noch miteinander gesprochen.
Ja, okay, es gibt so einen Netzwerkeffekt.
Ja. Das heißt, beim zweiten Mal haben noch weniger geklickt, als sich durch die Erfahrung vom ersten Mal hat vorhersagen lassen. Und dann gab es auch noch, quasi wenn die geklickt haben, gab es Unterschiede darin, ob die jetzt nur einen Text präsentiert haben, der ihnen erklärt hat, was da schiefgegangen ist, oder ein Video. Und ja, auch über nicht wenig überraschend war natürlich bei denen, die das Video gesehen hatten, die haben mehr verstanden, worum es da ging. Also relativ einfache didaktische Dinge. Dazu gehört aber natürlich auch, wenn du dann ein anderes Szenario machst, dann ist die Klickrate wieder hoch. Ja, weil das sehr spezifisches Lernen, also das Lernen ist spezifisch, also szenariospezifisch. Je weiter du von dem Szenario abweichst, desto eher geht die Klickrate wieder hoch. Und es ist ephemeral, also vergänglich. Ja. Je länger du wartest, desto mehr nimmt dieser Lerneffekt ab. Also das ist bekannt, kannst du Konsequenzen draus ziehen, musst halt öfter machen, unterschiedlich machen und so weiter und so fort. Auf null kriegst du es nicht, aber du kriegst es signifikant weiter runter. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, wenn du da 10.000 Zielpersonen hast, was bedeutet das? Was ich übrigens sehr, sehr interessant fand, ich kann leider nicht mehr sagen, wo das war, aber es war so ein psychologischer Kongress, da habe ich das vorgetragen und habe denen gezeigt, guckt mal bitte Leute, ich habe mit einer Intervention, nämlich dieser Phishing-Exercise,
Effektstärke
von irgendwie, was war das dann, irgendwie so 66% geht das runter oder so, ne, von sagen wir 30 auf 10 oder was auch immer das dann ist. Ne? Und da haben die gesagt, das ist ja unglaublich, solche Effektstärken haben wir ja nie mit nur einer Intervention. Also diese gesamte Phishing-Sache ist für psychologische, und gut, wie gesagt, ich erkläre es gerade nicht dir, ist für Psychologen ein faszinierendes Thema, weil du einerseits eine riesige Effektstärke hast, die aber irgendwie auch nicht so wirklich dauerhaft halten kannst.
Aber es gibt ja 1000 Theorien, die wir irgendwie noch in der Uni gelernt haben, die da eigentlich genutzt werden können, um das zu erklären. Ja. Ne? Und du hast jetzt System 1, System 2 oder hier Elaboration Likelihood Modell gibt's ja auch noch. Ich finde das so cool, weil man so viele Theorien, die ich in einem ganz anderen Kontext gelernt habe, hier drauf Anwendung finden. Ja. Ne?
Und das mit dem System 1, System 2, ich glaube, das haben wir jetzt nur so übergangen. Also das Fazit, was ich daraus gezogen habe, war, wenn ich Leuten theoretisch erkläre, was sie machen müssen. Sei es, was weiß ich, klick nicht auf den Link oder lad den Anhang nicht runter oder sonst was. Und ihnen sie aber praktisch die ganze Zeit in einer Situation halte, wo sie das tun müssen, dann wird diese rationale Erkenntnis, es gibt Phishing, sich nicht durchsetzen können gegen, du musst 180 Links pro Tag klicken. Eine der Konsequenzen, die daraus gefolgt ist und die ich übrigens auch wichtig finde, also wo sich wirklich eine Lehre in der IT-Sicherheit durchgesetzt hat, ist, dass jetzt endlich die Leute aufhören, diesen ewigen Passwortwechsel.
Ach so, ja.
Ja, ne, das war also das muss man mal überlegen, wenn wir beim Psychologischen bleiben. Das war Standard.
Ja.
In jedem Unternehmen.
Das BSI hat das erst vor anderthalb Jahren oder so revidiert.
Muss man überlegen. Ja. Da wird andauernd das Passwort gewechselt. Ne? Was passiert? Also macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Außer unter der Annahme, okay, wenn jetzt sagst, alle 6 Monate wechseln wir das Passwort, dann heißt das, gut, alle 6 Monate fliegt der Angreifer raus.
Genau, der vermeintlich gar nichts macht. Ne? Also
und der hat aber in der Zwischenzeit macht der nichts.
Ja. Also es gibt ja Studien dazu, das erschließt sich, glaube ich, auch jedem, dass wenn du Leute da reinzwingst, dann werden sie unsichere Passwörter finden.
Natürlich.
Nämlich, was macht man denn? Man verändert vielleicht hinten mal einen Buchstaben oder man muss sich ja irgendwie merken können. Und insgesamt, und da gibt es wirklich sehr robuste Forschung zu, geht die Passwortstärke massiv runter, wenn man Leute damit dazu eben zwingt.
Das war übrigens, ich glaube, den Teil habe ich nie veröffentlicht. Ich hätte ja auch einfach die ganzen Passwörter sammeln können. Ja? Mhm. Da gab es dann auch Leute, die gesagt haben, Linus, dann machst du bitte nicht.
Weil da so eine Fake-Login-Seite dann...
Ja klar, das war eine ganz normale Fake-Login-Seite und ich hätte mir die Passwörter schicken können. Ich habe aber also erstens, weil mir gesagt wurde, ich soll es nicht machen und zweitens, weil ich dachte, ich möchte auch irgendwie nicht diese
Daten haben.
Vielen tausend Passwörter in der Tasche haben. Was ich dann geschrieben habe, war so ein einfaches JavaScript, was vorm Absenden
das
geguckt hat, ob bestimmte Dinge im Passwort vorkommen. Also kommt ein Ja drin vor, kommt der Firmenname drin vor und so weiter. Das heißt, so ein paar Klassiker habe ich einfach gecheckt und mir das mit übertragen. Also dass ich hatte dann quasi ne Unternehmensname ist im Passwort, Sommer, Jahreszahl, also Jahreszeit, Jahreszahl und so weiter.
Und das konnte man dann nochmal als Learning irgendwie.
Und das konnte ich dann auch noch auswerten, wie die Passwörter sind. Das war eine katastrophale
Situation. Ich weiß noch, als wir das aufgebaut haben bei uns, haben wir das dann auch irgendwie so gelöst, dass wir das tatsächlich mit so einem Skript, du klickst in das Feld rein und dann bricht's ab. Also es ist technisch unmöglich, was einzugeben.
Das abzusenden, aber ich wollte halt schon...
Ja, klar, das war natürlich eine andere Ausrichtung. Aber ich finde es...
Und ich konnte ein anderer Rechtsrahmen, ein bisschen mehr Freiheit, die ich da hatte. Ja.
Aber ich finde es sehr spannend, weil es eben so greifbar ist und eben auch sagt, so, das wissen wir doch auch, wenn wir ein Buch lesen, können wir es danach nicht wiedergeben. Haben wir eine praktische Übung, also ich kriege das zu Hause mit, meine Freundin ist Lehrerin. Du kannst ja nicht nur Kindern lest mal bitte das Buch durch. Gut, in Amerika funktioniert das manchmal so in der Uni, einmal abschreiben, einmal. Aber auch dann muss man eine Präsentation dazu machen oder man muss irgendwie es einüben. Man kann ja nicht von Leuten erwarten, hier guck dir dieses Video jetzt mal an. 90 Minuten am besten, ne, schön lang. Und dann verändere ich mein Verhalten.
Ja, das passiert einfach nicht. Ne? Also du musst das Wissen didaktisch korrekt aufarbeiten und du musst es halt auch in der Situation den Leuten auch geben, wo sie es brauchen. Ne? Und gerade dieses, also mein Eindruck war, ne, dass natürlich du drückst auf diese Phishing-Sache und dann kommt auch natürlich, Achtung, jetzt war gerade. Ne? Und dann da hast du natürlich auch das Learning genau in dem Moment, wo du den Fehler gemacht hast. Das hat offenbar stärkere Effekte, die aber eben auch nicht ewig halten. Ja. Was auch noch ganz lustig war, wir haben dann diese Mails geschrieben mit dem Passwort-Reset, aber wir haben auch noch Jahre später dann Support-Requests bekommen, ne? Weil die Leute, weißt ja, wie Leute E-Mails schreiben, die gehen in ihr Postfach, suchen nach der letzten Mail, die sie von jemandem haben und klicken auf Reply. Ne? Also dieser Passwort-Rollover-Prozess in Unternehmen ist wirklich eine ganz schlimme Sache. Ne? Mhm. In diesem Unternehmen war es damals auch noch Praxis, dass alle Angestellten, die quasi geonboardet wurden, bekamen das gleiche Initialpasswort.
Ach, ja. Das identisch,
ja. Das war.
Und es gab keine Methode, also keine Automatik, dass man das ändern musste?
Nee. Und jede Person in diesem Unternehmen wusste das ja auch. Ne? Ja. Also spätestens, sobald du mit der zweiten Kollegin gesprochen hast, wusstest du, jede, der hier neu geonboardet wird, kriegt dieses Passwort.
Ja.
Ja. Und kannst dir vorstellen, was das für fürchterliche Konsequenzen hat. Also ich würde immer sagen, also meine, da bin ich hart. Ich würde ja sagen, also wenn ich irgendwo CISO wäre, die Leute würden zufällige, nicht änderbare, unglaublich lange Passwörter bekommen, die sie unter keinen Umständen sich merken können.
Du willst sie halt in den Passwortmanager zwingen.
Um den Passwortmanager zu zwingen.
Ja, ja das finde ich auch, da wollen wir gar nicht reingehen, aber Apple hat jetzt ja auch nachgezogen und da massiv nochmal an der Usability.
Passkeys, spannende Sache. Ja. Kann man, da wird dann eventuell die Technik nochmal für die Menschen gemacht, weil mit diesem Passwortwechseln, das ist ein klassisches Beispiel von IT-Security gegen die Menschen. Und am Ende gegen dich selber. Also ganz katastrophal.
Ja. Und davon haben wir viele Beispiele, wo sich was ändern muss. Und das bringt uns zum nächsten Thema oder zum vorletzten Thema. Und das ist ein bisschen das Thema Digitalisierung in Deutschland.
Ja.
Du warst in der ZDF-Dokumentation, die hatte so diesen plakativen Namen Digital Fail, Deutschland im Datenstau.
Ja.
Ja, lass uns mal da kurz drüber sprechen. Also generell haben wir mal auch touchiert Europa, Harmonisierung, Regulierung. Vielleicht erstmal, was ist das Kernproblem und warum haben wir dieses Kernproblem in Deutschland?
Bei der Digitalisierung, also jetzt muss ich kenne ja, wir haben ja nicht den Luxus nur eines Kernproblems.
wahrscheinlich sind es drei. Aber was sind die schlimmen, also, oder woran, was sind die Symptome?
Unternehmen oder Verwaltung?
glaube, wo wir es ja alle spüren als Bürger, ist, glaube ich, auch die Verwaltung. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt bald die Deutschland-ID, ne, die ehemalige Bund-ID, das löst ja wahrscheinlich alles.
Ach, das wird es jetzt alles lösen?
Nee, natürlich nicht. Aber vielleicht, wenn du uns nur mal einen Überblick gibst und vor allem eben auch über die Dynamik, warum ist es eigentlich so? Warum tun wir uns damit so schwer?
Also, ich habe den Eindruck, dass etwas digital zu machen und etwas zu digitalisieren wirklich so eine Möglichkeit ist und nicht nur eine Möglichkeit, sondern auch eine Herausforderung ist, Prozesse jetzt neu zu machen, fundamental anders zu denken. Und das erklärt in meiner Wahrnehmung eine ganze Menge, nämlich zum Beispiel, dass wenn du jetzt so eine deutsche Verwaltung, 16 Länder und so weiter hingehst und sagst, wir digitalisieren das jetzt mal und wir fangen irgendwo an, am besten mit einem Leuchtturmprojekt, dann baust du dir dein Leuchtturmprojekt und dann baust du noch einen, dann hast du irgendwann so eine Stadt aus Leuchttürmen. Ja? Der Leuchtturm ist genau nicht geeignet als architektonische Metapher. Und er sagt auch schon, warum es falsch ist. Du baust nämlich irgendeinen blöden Turm, wo man nur unten reinkommt, da muss man hochkommen. Und wie verbindest du diese Leuchttürme? Was du bauen willst, sind Brücken. Aber du kannst ja nicht Brücken zwischen all deinen Leuchttürmen bauen. Das heißt, am Ende bauen sich die Leute diese Leuchtturmprojekte, wo ein kleiner Prozesspfad digitalisiert wurde, der dann mit allen anderen nicht mehr vernünftig zusammenhängt, ohne das große Ganze zu denken. Es wird keine Architektur geschaffen. Also wenn ich jetzt irgendwie Bund-ID und was nicht alles, das ist ja auch der x-te Versuch, wo man sagt, jetzt machen wir hier mal irgendwie so ein SSO, da können sich die anderen dann dran knoten. Mhm. Ja, aber ich habe seit, mindestens 10 Jahren, weil ich habe inzwischen den zweiten und den Personalausweis, mit dem ich mich theoretisch, ich habe Jahre gebraucht, dass ich einen Anwendungszweck für diesen blöden Personalausweis finde. Ne? Das ist auch so ein Leuchtturmprojekt, wo sich nie jemand dran geknotet hat. Wo ich glaube, du kannst den Punktestand in Flensburg abrufen und deine Steuererklärung. Beides so richtige Lover-Themen. Ja, da hast du so richtig Bock drauf.
Ja.
So, ne? Die Wirtschaft hat es überhaupt nicht angenommen. Es wird nicht ein Ökosystem geschaffen, sondern die Leute bauen immer so ein Leuchtturmprojekt und sagen, darum soll sich jetzt bitte ein Ökosystem bauen. Mhm. Und mit diesen ganzen Leuchttürmen wirst du halt nicht, du kommst halt nicht weiter.
Ja.
Das sehe ich in der deutschen Verwaltung, also E-Government, das sehe ich in der E-Justice, ja, da war ich ja auch mal irgendwie vor vielen Jahren zu ein oder zwei Sachen Sachverständiger. Dann, und übrigens in dieses, da passt auch rein, dass sie dann hingegangen sind, von allem, was sie wollten, von allen digitalen Prozessen, was haben sie als allererstes gemacht in Deutschland? Also Personalausweis, ja, aber was war das große deutsche, du wirst lachen, D-Mail.
Ach so.
Und jetzt erinnere dich, was ich gerade zu E-Mail gesagt habe. Ja. Da, wo du keinen vernünftigen Pfad, keine vernünftige Digitalisierung hast, da gehst du auf das offene Format, wo du jeden Scheiß drüber schicken kannst, ja, aber du hast keinerlei Anbindung.
Ja.
Dann wird das Formular eben per D-Mail versendet. Viel Spaß, dahinter druckt es einer aus.
Ja, genau.
Also eine absolute, also das war schon von der Idee her nicht nur völliger Irrsinn vom Konzept und so weiter. Das ist ja auch nie geflogen. Man hört von den verbleibenden D-Mail-Anbietern, dass die hohe, hohe einstellige Anzahlen D-Mails am Tag transportieren. Ja. Aber auch, es war nicht geeignet, eine Verwaltung zu digitalisieren, weil sie dahinter, da sitzt da der Sachbearbeiter, kriegt diese D-Mail und muss die ausdrucken und das in das andere Ding wieder eintippen. Und das sind Prozesse, die habe ich wirklich live gesehen. Jetzt wechsle ich kurz in die Wirtschaft, wo, ich kann es eigentlich nicht erzählen, ohne zu verraten, worum es geht. Also, wo sagen wir mal, Dinge auf der einen Seite reinkommen und in die biomechanische Verarbeitung gehen oder in die neuromechanische Verarbeitung, das wird nämlich dann mit dem Gehirn aufgenommen und in ein anderes Fenster wieder eingetippt. Ja, und das gibt es. Ich habe das häufig auch als menschenverachtend bezeichnet.
Es ist, es ist ja automatisierbar, aber man,
da sitzen Menschen, die müssen das machen.
Ja.
Und das finde ich auch, also ich bin schon ein Freund von Digitalisierung, Automatisierung und auch glaube auch daran, dass wir dadurch potenziell, dass wir auf dem Weg sind, dass Menschen ihre Zeit mit schöneren Dingen verbringen können. Gerade bei diesem ganzen AI-Kram sieht es nicht danach aus. Ja? Also AI lernt, schöne Bilder zu malen, damit wir die scheiß Arbeit machen.
Genau, es ist ja gerade umgekehrt.
Es ist gerade umgekehrt, aber ich glaube, dass wir mit der Digitalisierung zumindest die Chance haben, unser Leben besser zu machen. Ja.
Aber lass uns mal ganz kurz, weil du sprichst ja eine Sache an, dass dort, wenn dann digitalisiert wird und dann ein Leuchtturmprojekt ist eigentlich ja, was du beschrieben hast, ein Aufflanschen einer digitalen eines digitalen Transportweges
irgendwo
auf einen eigentlich, ja. aber der fundamentale Prozess wird nicht angepackt.
Also ich weiß nicht, von wem dieser Satz stammt, er wird häufig mir zugeschrieben, ich glaube aber nicht, dass er von mir ist. Wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du einen digitalen Scheißprozess. Ich glaube, das ist
so ein bisschen wie Garbage in, Garbage out.
Ja, das ist einfach ein Fundamentalwissen. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand erfunden hat. Das ist auch einfach naheliegend. Und deswegen denke ich, dass man, und da habe ich auch kürzlich mal mit einem Land, was sich erfolgreich digitalisiert hat, Estland, da mit Leuten gesprochen, die dahinter standen, die halt gesagt haben, ja, du musstest das schon neu denken. Und vor allem keine Leuchttürme bauen, sondern die hatten die ersten paar Jahre auch Schwierigkeiten. Und dann haben sie irgendwie gesagt, alles nur einmal. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich estnisch nochmal eine andere Konnotation hat. Aber dass sie gesagt haben, wir bauen Dinge ordentlich und Infrastrukturen und so weiter. Und die haben auch die Kryptokonzepte dahinter, die halbwegs in Ordnung zu sein scheinen. Die sind auch auf die Nase gefallen und so weiter. Aber die haben halt gesagt, nee, wir müssen das hier fundamental neu denken. Und in Deutschland hast du dann halt irgendwelche Bürgerämter, wo...
Ja, aber darauf will ich hinaus. Also Estland wird immer wieder angeführt. Jetzt kommen dann auch natürlich andere Stimmen, die sagen, ja gut, das ist ja auch ein ganz viel, viel kleineres Land, viel weniger Komplexität. Da stimme ich nicht zu, weil am Ende ist der Prozess, sich da irgendwo im Einwohnermeldeamt einzutragen, in Estland genauso wie hier. Jetzt haben wir hier natürlich 16 Bundesländer, die noch dazu irgendwie mitmischen. Aber ich glaube, und das ist ein bisschen meine Theorie auch, es ist, also wenn du ein Land hast, was natürlich auch einfach wirtschaftlichen Erfolg hatte, wo Strukturen geschaffen wurden, dann ist das relativ schwer, das wieder wegzubekommen. Weil natürlich weil du sagst ja, der Prozess müsste neu gedacht werden. Warum machen wir das nicht einfach?
Genau, warum machen wir das nicht einfach? Das macht mich auch wahnsinnig.
Ja, mich auch.
Und du hast das wichtige Wort Komplexität nämlich gerade benannt. Wenn du einen Verwaltungsapparat baust, der hat einfach nur ein einziges Selbsterhaltungsziel, nämlich mehr Komplexität schaffen. Das ist das, was passiert. Und zwar in jeder Organisation. Ja, du bildest irgendwie Leute, die dürfen dann Regeln schreiben, dann kommt eine Ausnahme, muss dafür. Und die geben sich nicht damit zufrieden, dass sie jetzt diesen Scheiß reguliert haben, sondern da werden immer weitere Zweige und das wird immer weiter verästelt. Insofern würde ich eigentlich sagen, Estland ja klein, okay. Aber im Zweifelsfall war der Vorsprung von Estland, dass sie nämlich einfach noch keine Komplexität hatten, wie du es gerade sagtest, ja. Und früher oder später musst du diese Komplexitätszöpfe wegrasieren. Also es gibt viele, viele Beispiele für diese Komplexitätsakkumulation.
Ja.
Steuersystem in Deutschland. Das wird auch nie einfach. Das wird immer nur komplizierter.
Ja.
Und es wird irgendwann nicht mehr gehen. Ne? Also irgendwann wird einer hinkommen und sagen müssen, nein, wir müssen jetzt neu anfangen. Und je später der Zeitpunkt ist, umso schwieriger wird es. Bei der Digitalisierung hätte man einmal alles neu denken müssen. Kann man auch immer noch. Wir sind ja immer noch analog. Und ich kann verstehen, warum dann auch Leute über diesen Föderalismus fluchen, der einfach schon mal jedes Problem mal 16 anders macht und der diese Komplexität hat. Aber wir müssen verstehen, dass Komplexität in der alten Welt, in dieser ganzen, und jetzt komme ich auf die wirtschaftliche Perspektive, Made in Germany, da war Komplexität, war Wettbewerbsvorteil. Kein Mensch kann so einen komplexen Dieselmotor bauen wie wir. Da haben wir 100 Jahre dran optimiert. Und deswegen haben sie es dann auch nicht gemacht.
Ja.
Deswegen haben sie Elektromotoren gebaut. Und jetzt stehen wir da und sagen, oh Scheiße. Und wir haben jetzt auf einmal sehr einfache, wenig komplexe Dinge, die Innovation treiben. Und Innovation wird durch Komplexität gebremst. Also muss eigentlich das Ziel sein, Komplexität immer wieder zu reduzieren und Komplexität zu bekämpfen.
Ja.
Und das ist übrigens auch das Einzige, was einen in der IT-Sicherheit dauerhaft weiterbringt, weil warum funktioniert Ransomware, warum funktionieren Social Engineering Angriffe, warum funktioniert all das, warum funktioniert Vulnerability Management nicht? Immer wegen der Komplexität.
Ja. Und die Komplexität ist eine Funktion, das möchte ich nochmal unterstreichen, weil das ist so ein bisschen auch mein Glaube, durch eigentlich Erfolg der Vergangenheit. Also du kannst es dir leisten, ein sehr komplexes System aufzubauen, wenn es dir halt einfach extrem gut geht. Und du hast den Diesel jetzt angesprochen. Ne? Also wir können das eigentlich nachzeichnen, wie Dinge vielleicht auch bewusst gebremst wurden in der E-Mobilität, weil wir eben im Grunde Sunk Costs eigentlich reingesteckt hatten, schon in die Perfektionierung einer Technologie, die lange Zeit gut gelaufen ist. Und dadurch wurde es dann gebremst. Und so ist es eben auch dann in einem Verwaltungsprozess. Es ist so entstanden, ne? Und das jetzt wieder aufzubrechen, Wer packt das an? Ne? Wer ist jetzt so mutig und sagt, jetzt wechseln wir von Diesel auf E-Mobilität?
Kennt ja auch jede Softwareentwicklerin und auch jede Hackerin. Du hängst da, du hast jetzt halt echt schon lange an dem Loch gegraben und du merkst halt, und irgendwann kommt einer und sagt, pass auf, da wirst du nicht, hör auf, hör bitte auf. Du wirfst hier nur noch, ne, sunk cost fallacy, good money after bad, oder was ist der deutsche,
gibt's auch irgendwie? Ja, versunkene Kosten.
Versunkene Kosten, du verbrennst einfach nur noch mehr Geld und Frustration. Und wir alle wissen ja auch aus uns, wie schwierig das ist von Dingen, ach, da haben wir aber so viel, können wir das nicht noch retten?
Ja.
Und selten kommt jemand und sagt, nein, dieses Pferd ist tot und es wird nicht mehr reiten und wir müssen jetzt ein neues nehmen. Ja? Und guck mal, wie schnell das dann galoppieren kann.
Ich glaube, dass am Ende natürlich, also nochmal auf die Frage, wer trifft jetzt diese Entscheidung und sagt, dieses Pferd ist tot? Das ist natürlich im politischen Betrieb relativ unbeliebt.
Das
wäre nicht mehr. Ja, wobei, vielleicht bleiben wir bei dem Bild. Ich glaube, dass natürlich auch eine Bevölkerung, die natürlich sagt, ah, warum gibt es nicht so viele digitale Services in der Verwaltung? Ich glaube, wir müssen das wahrscheinlich noch deutlicher fordern.
Also ich glaube halt, also wenn man sagt, das Pferd nicht, dann ist halt auch die Frage, wer zählt jetzt zu dem Pferd? Ja? Wenn man sagt, der ganze Apparat ist das Pferd, dann glaube ich, ne,
das, ja gut, der
wird nicht sagen, dieser Apparat.
Das will weiterlaufen. Ne?
Und man kann nur erkennen, oder wir können ja auch hier nur konstatieren, dass dieses kulturelle Problem, das haben schon Sunk Cost Fallacy haben Leute postuliert, weit bevor wir jemals geboren wurden. Und das waren.
Die haben übrigens einen Nobelpreis, glaube ich, dafür bekommen, oder?
Also zumindest. Also ich weiß noch nicht mal genau, von wer das jetzt so spezifisch. Auf wen die Forschung da zurückgeht, aber sicherlich ist das irgendwie 60er Jahre oder so, würde ich jetzt mal denken. Aber also man merkt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon.
Ja, das ist so Homo economicus Nachfolger.
Irgendwie sowas, ja. Ne? Aber auf jeden Fall ist das Phänomen älter als Digitalisierung und älter als wir. Und wir beobachten es überall und es ist wahrscheinlich ein sozial- und organisationspsychologisches Phänomen und damit eben auch eines der Kultur. Ich habe, als ich Psychologie studiert habe, so Erstsemester hast du sicherlich auch gehabt, theoretische Psychologie, ne? Und da sagte unser Professor, Peter French hieß der, glaube ich, der sagte, wenn dann so diese Paradigmenwechsel kamen, also warum haben sich Paradigmen in der Psychologie geändert? Und in dieser Historie merkst du immer so, dass das vorherrschende Paradigma wackelt, das war eigentlich immer schon 10, 20 Jahre vorher klar. Es hat aber dann noch gedauert, bis der Paradigmenwechsel kam und das alle gecheckt haben.
Ja.
Und gesagt haben, okay, wir hören Behaviorismus,
ja.
Erklärt mehr Probleme als anderes und dann irgendwann so, okay, Behaviorismus erklärt aber nicht alles, okay, wir müssen,
genau, viel zu.
Ne? Da gehen immer 10 Jahre oder 20 Jahre und er hat dann irgendwann gesagt, tja, das liegt daran, dass die Vertreter des alten Paradigmas sterben müssen.
Ja.
Die müssen sterben. Die müssen endlich
pensioniert werden, ne? Emeritieren.
Emeritiert heißt das, ja, die müssen irgendwann gehen.
Ja.
Ne? Und dann kommen Leute, die noch was vor sich haben und die dann nämlich sagen, ach so, wenn ich mir hier einen Namen in der Psychologie machen möchte, dann darf ich nicht jetzt irgendwie hier das Erbe von dem Alten weiterpflegen, sondern ich muss diesen Behaviorismus in Frage stellen. Und irgendwann kommen Leute und wachen halt über Dinge. Und die Zähheit von Organisationen, ich meine, das hat schon einen Grund, warum, also so bitter das klingt, jetzt werden auch Leute, also es hat schon einen Grund, warum du dir McKinsey reinholst oder wen auch immer, um deine Organisation umzustrukturieren. Weil das jemand von da drin, der kann das einfach nicht.
Ja, entweder sieht das nicht oder er braucht eben da nun mal
oder
die
externe. Der wird in der Cafeteria, fällt der unglücklich.
Ja, klar. Aber klar.
Also da passiert alles, um das zu vermeiden und zu verhindern.
Ja, ja, und das ist eine spannende Perspektive, die eben auch wirklich so diese, also was man eigentlich, man denkt, da ist ein Wirtschaftsbetrieb, da ist eine Nation, so, die hat, da ist eine Verwaltung. Aber die persönliche Komponente, dass da jemand, eine einzelne Person ist, die etwas, die profitiert von etwas oder jetzt, ich mag dieses Psychologiebild, weil da ist es ja so, du musst jahrelang nochmal so eine Zusatzausbildung machen und hast dich dann an eine Schule, ob Psychoanalyse, Behaviorismus, Verhaltenstherapie, du hast dich dann da dran geklemmt. Du machst vielleicht eine ganz andere Therapie im täglichen Betrieb, aber das ist das, was irgendwie auf dem Klingelschild steht.
Ja.
Das dann zu hinterfragen aktiv und das zu zerbrechen, das macht man ja nicht.
Ne? Das passiert nicht mehr. Und also wer weiß, ob ich irgendwann nochmal jetzt in dem, wie ich IT-Security denke, nochmal in, ja, so offen bin, dass vielleicht bestimmte Glaubensrichtungen, die ich jetzt erlangt habe, in Frage gestellt werden. Aber wenn das passiert, dann sehe ich, dass es sofort an Bränden und Problemen und sonstigen, ne? Das heißt, wir haben da ja vielleicht eher einen schnelleren Feedback-Cycle in der IT-Security, weil wir Angriffe abwehren und analysieren, ne? Das heißt, da ist der Feedback-Cycle eher. Aber wenn du jetzt sagst so, wenn du jetzt in so einer reinen IT-Sicht bleibst und blickst mal nur auf den NPA, also man muss jetzt NPA sagen, weil das EPA ist ja die elektronische Patientenakte, nicht mehr der elektronische Personalausweis, der ist jetzt NPA, neuer Personalausweis, Quatsch, aber sagen wir mal, du hast den gebaut, na, dann kannst du jetzt nachher sagen, so, der hätte alle Probleme gelöst, der bietet eine ganze Reihe an wirklich spannenden Funktionalitäten, die in Deutschland überhaupt nicht zur Anwendung kommen. Das war ein Leuchtturm und hat halt niemand anderes mitgemacht. Ich meine, welche Konsequenz ziehst du daraus? Dann kannst du jetzt vielleicht frustriert sein, kannst du ein Besserwisser werden oder kannst sagen, naja, okay, wir hätten es vielleicht, oder wenn du der Architekt davon bist, dann kannst du, glaube ich, heute noch sehr zufrieden mit deiner Leistung dann sagst sein. Du,
ich habe hier alles abgeliefert.
Ich habe den Teil abgeliefert, den ich sollte, aber irgendjemand da drum, irgendeine Kultur darum hat es gebremst. Aber auf jeden Fall muss man sich die Frage stellen, warum das Ding nicht geflogen ist. Und inzwischen ist es halt auch durch. Ne? Inzwischen redet man ja jetzt dann EU-ID, jetzt soll das Ding auf Smartphone. Ja. Aber wir hätten wahrscheinlich ungefähr so 15, 20 Jahre E-Government, E-Justice haben können mit einer halbwegs ordentlichen Infrastruktur.
Ja. Aber was bremst, sind die Themen, die wir besprochen haben, die Trägheit sozialer Systeme. Damit kommen wir
ganz kurz noch, und aber noch ein weiteres Problem, ne, das, also die Trägheit sozialer Systeme und des Leuchtturms, weil natürlich der Leuchtturm auch irgendwie nicht an, der ist ja, wenn einer sagt, guck mal, da hinten gibt's einen Leuchtturm, willst du dich nicht an den anbinden? Ja, dann sagt halt jeder, nee, lass doch lieber einen eigenen bauen.
Ich will selber einen, ja. Ja, okay, das ist die persönliche Perspektive wieder, ne? Es ist für mich, wenn ich jetzt eine Karriere anstrebe, ob im öffentlichen Bereich oder im privaten Bereich, ist gut, wenn ich einen Leuchtturm baue, weil dann sagen die Leute, ah, das ist hier, ne? Das
guck dir den Leuchtturm an, der wird befördert, der hat einen Leuchtturm gebaut.
Ja.
Der hat nicht nur irgendwie sich an den anderen dran gebunden.
Ja. Ja, ja. Und so wird es aus meiner Sicht auch schwierig bleiben. Sonst siehst du immer dann so externe oder interne Schocks, die dann teilweise solche Systeme durcheinander rütteln oder sogar, naja, in der Vergangenheit auch zerstören. Und es muss dann neu aufgebaut werden. Das wollen wir uns allen nicht wünschen. Aber damit kommen wir zum letzten Thema. Und das ist so das Thema der Angriff auf die Demokratie. Auch im Cyberbereich, aber natürlich auch im Bereich der Meinungsbeeinflussung. Das sind so die beiden Themen, so wie ich sie sehe, die im Vordergrund stehen. 2017 habt ihr jetzt diesen Cyber-Bereich, glaube ich, euch angeschaut, indem ihr diese Software-PC-Wahlen mal durchleuchtet habt.
Ja, da war die ganze Zeit die Rede davon, der Russe hackt die Wahl. Ja. Ne? Also es war ja so, die Trump-Wahl hatte gerade stattgefunden oder war ein Jahr vorher, glaube ich, Trump wurde 16 gewählt, wenn ich mich nicht täusche. Und dann, was ist, wenn der Russe bei uns auch angreift? Und dann haben wir uns halt gedacht, ja, was ist denn dann? Dann wurden wir auf katastrophale Zustände aufmerksam.
Also die Frage, die ich euch gestellt habe, war, wie würde er das denn machen?
Wie würde das denn machen, ja. Da,
genau.
Da gab es halt diese Software, also erstmal wir in dem Fall, Martin Schirsich, Thorsten Schröder und ich, so in unterschiedlichen Fokus, ging dann erstmal in einem Bundesland los, wo man irgendwie ins VPN kam mit Test. Und dann konnte man die Wahlsoftware runterladen mit einer Konfigurationsdatei. Und in der Konfigurationsdatei stand ein Passwort für einen FTP-Server. Das war User Wahlen, Passwort Wahlen, FTP.
Ich finde, das ist total super. Eingängig.
Na, hätte
das,
man alle drei Monate mal wechseln müssen. So. Und dann warst du auf dem
User Wahlen 1 und User Wahlen 2.
Genau. Dann und dann warst du, und auf dem FTP-Server lagen dann halt alle Daten. Also ein User, alle Daten, so sortiert nach Wahlbezirk und
also
so weiter.
Also da wurden die Stimmen aggregiert quasi.
Da hat im Prinzip dann jedes einzelne, warte, du hast Wahllokale, die Wahllokale gehören zu einem Wahlkreis, die Wahlkreise gehören zu Wahlbezirken, die Wahlbezirke kommen zusammen zu einem Land. Und wenn ich das, vielleicht habe ich jetzt noch einen dazwischen vergessen. Ne? Und jetzt auf diesem FTP-Server hattest du jetzt dann quasi von überall da, wo diese Daten dann irgendwann mal eingetippt werden in diese Software, die hat dann eine Textdatei auf diesen FTP-Server gelegt. Und dann kamst du vom anderen Ende und da ist dann im Prinzip so ein Cronjob durch die Folderhierarchie gegangen und hat gesagt, okay, von dem und dem Bezirk haben wir noch keine Ergebnisse, von dem haben wir sie und das ist jetzt das Wahlergebnis. Also wirklich so richtig schlecht, wie du das halt früher gebaut hättest. Und das war jetzt ein Bundesland, dann haben wir uns die Software angeschaut und da gab es dann wunderschöne Schwachstellen, so was den Update-Mechanismus angeht. Also die hat die Software halt unsicher runtergeladen, war eine kaputte Signaturprüfung dran und wir hatten auch den Server, von dem sie runtergeladen wurde, übernommen, sodass wir dann also wussten, wir konnten also jetzt quasi eine schädliche Software bereitlegen, die diese FTP-Zugangsdaten uns gegeben hätte oder in unserem Sinne Wahlergebnisse verändert hätte. Und das hat dann halt nicht nur dieses eine Bundesland betroffen, sondern viele weitere. Und ja, das war halt so richtig schöne Thorsten Schröder nennt das immer Randgruppensoftware, Nischensoftware. Also irgendwas, was so ein ganz kleiner Bereich,
ja gut,
ne, auf dem du dich dann spezialisiert hast.
16 Kunden.
Genau, ja. Und in dem Fall waren es aber nicht 16, weil es gab noch eine Konkurrenz.
Aha.
Vote IT, die haben das Ding dann gekauft, für ein paar Millionen eingestampft, um jetzt ein Monopol zu bauen. Ne? Also die, es gibt noch irgendwas anderes, ICS Elect oder sowas. Ich habe den Markt jetzt einige Zeit nicht mehr beobachtet. Aber ja, haben wir also den größeren Teil der Wählerstimmen hätten wir dann jetzt kontrollieren können. Und dann wurde viel gesagt, ja, aber das wäre irgendwann aufgefallen, weil die Ergebnisse nochmal immer auf dem anderen Weg,
ja.
Genau. Das wäre aber Wochen später gewesen. Ne? Das wäre dann, jetzt kommen wir nämlich auch zum Angriff auf die Demokratie. Mal viel Spaß, wenn du die Wahlergebnisse verkündest und dann wird 3 Wochen später gesagt, ach übrigens AfD doch nicht 20, sondern nur 12%.
Naja. Wir haben ja in den USA gesehen, die Dynamik wurde da ja versucht.
Ja,
ne?
Ja. Und das war übrigens auch, wir waren natürlich, ich meine, das war schon so, dass wir ziemlich stolz drauf waren, dass wir irgendwie die Bundestagswahl gehackt haben und haben aber festgestellt, dass dieses Feuer halt auch so Tagesschau und so Journalisten, dass das richtig ausgetreten wurde. So, ja, es gibt jetzt einen Fix und wir so, nee, gibt's nicht. So, ne? Und dann war aber klar, dass, und würde ich jetzt rückblickend auch sagen, dass es war schon verständlich, dass alle sich bemüht haben, hier das Risiko, also zu sagen, so okay, uns wurde eine Schwachstelle gemeldet, ein Fix wurde ausgeräumt, der Fix war Quatsch, aber okay. Und wenigstens zu sagen, okay, wenn da jetzt irgendetwas schief läuft, dann gucken wir halt dreimal hin und wir werden hier schon, also die hatten halt alle keinen Bock, dass der CCC jetzt irgendwie 3 Tage oder 5 Tage vor der Wahl Zweifel an der Sicherheit des Prozesses sehen.
Ja, und klar, und da gab es wahrscheinlich dann sogar einen Konsens dann zwischen den Beteiligten zu sagen,
das war. Also da habe ich auch mit so ein paar Leuten telefoniert, die relativ hohe Posten haben in den unterschiedlichen Sicherheitsbehörden, die dann auch sagten so, verstehen wir uns bitte nicht falsch und bitte erklären Sie jetzt, was wir hier machen sollen und so weiter. Ne? Aber auch im weiteren Verlauf, das muss ich noch loswerden. Da gab es dann haben die nämlich irgendwie über die nächsten Jahre so eine technische Richtlinie IT-Sicherheit in den Wahlen und da wurde jeder mögliche Scheiß wieder in das Pflichtenheft geschrieben, außer, dass halt mal die Softwareanbieter angegangen wurden. Also da war es dann wieder so
Okay, weil es wahrscheinlich auch schwer ist, dann, wenn man so eine Regulierung schreibt, da mit dem Sachverstand.
Ja.
Aber wie siehst du, also ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Die Motivation würde ich mal vermuten oder würde ich mal mich trauen zu sagen, der entsprechenden Seiten, wie jetzt ganz klar Russland, die ist sicherlich nicht kleiner geworden. Jetzt auch, ne, wir haben jetzt die Europawahl hinter uns und in den USA vor uns und aber auch eine Bundestagswahl, die irgendwann kommt. Siehst du das Risiko, also du hast gerade gesagt, offensichtlich nicht gebannt, aber ist es real?
Also die Frage ist, also natürlich ist das Risiko real. Ja, also ich mache mal einen kleinen Vergleich. Die kritischen Infrastrukturen in Deutschland, sagen wir mal irgendwie Elektrizität, vielleicht ein bisschen Wasserversorgung, Heizungsversorgung, die werden irgendwie nicht erfolgreich gehackt. So, wir haben keine, ne, wir reden seit Jahren davon, dass die Lichter ausgehen. Ja. Das ist irgendwie nicht passiert. So. Liegt das jetzt daran, dass die besonders gut technisch geschützt sind? Sagen wir mal so, würde mich wundern. Ja? Also würde mich wundern, wenn irgendwie alles gehackt wird, die ganze Zeit, aber die kritischen Infrastrukturen nicht. Also woran liegt es? A, dass sie wahrscheinlich ganz gute Backup-Prozesse haben, die es einfach ökonomisch vielleicht nicht so sinnvoll machen, so eine Infrastruktur zu hacken. Also einfach eine Rakete drauf zu schießen.
Ja.
Zweitens, dass man potenziell gerade keine Motivation dazu hat, das zu tun. Sehr vieles von dem, was wir sehen, was Angreifer tun, hat nicht unbedingt damit zu tun, dass das Ziel sicher ist. So eine klassische Diskussion ist ja, also gibt ja genug Leute, die dann irgendwie dann mit stolz geschwellter Brust vortragen, Linux wäre jetzt aber sicherer als Windows.
Ja.
Oder macOS wäre sicherer als Windows, so, oder?
Gibt gar keine Viren für Mac.
Gibt keine Viren für Mac und so. Ne? Und da muss man einfach mal sagen, also Linux als Desktop Operating System ist nicht sicherer als Windows. Auf gar keinen Fall. Und auch macOS als Desktop Operating System ist nicht sicherer als Windows. Also Windows hat einfach den absoluten Angriffsdruck und unglaublich viele Dinge, um Angriffe zu vermeiden.
Genau,
die machen auch Fehler und die fallen oft genug auf. Und macOS macht auch Fehler und die fallen auf. Aber wo konzentriert sich die Angriffslast? Da, wo der größte Markt ist. Mhm. Und wenn du halt siehst, dass auf den Desktops Microsoft irgendwie 70% Marktanteil hat, in Unternehmen 90, ja, warum soll irgend, oder 95 wahrscheinlich sogar, oder 110 wahrscheinlich sogar, warum soll irgendjemand sich auf macOS spezialisieren, wenn man sagt, es gibt einfach keine fetten Unternehmen, von denen du Milliarden erpressen kannst, wo der Pfad dahin, ja, Mac ist.
Ja.
Du musst dich auf Active Directory spezialisieren. Langer Rede, kurzer Sinn. Angreiferverhalten kommt aus einer Motivation. Und wenn bisher unsere kritischen Infrastrukturen nicht kaputt gemacht wurden, liegt es daran, dass die Angreifer sich andere Motivationen gerade verfolgen. Ja.
Kommerzielle, monetäre, das ist die größte Fläche oder die größte Gruppe an Gruppen, die aktiv sind in dem Bereich.
Genau.
Und die, die vielleicht gerne bei uns das Licht ausschalten würden, machen das ja nicht jetzt, weil das bringt ihnen ja gar nichts.
Genau, die haben jetzt gerade, die haben noch keinen Grund, das jetzt zu tun. Mhm. Die staatlichen Akteure sind, also für einen staatlichen Akteur ist eigentlich immer klüger zu spionieren. Mhm. Also die NSA, USA haben ja auch alles infiltriert, immer schön ruhig auf leisen Sohlen spionieren. Mhm. Bester Return of Investment. Mhm. Wenn du jetzt irgendwas ausschaltest, ja, keine Ahnung, wie lange du so ein, jetzt beispielsweise ein Kraftwerk unten hältst, aber es wird schneller wieder stehen, als hättest du eine Rakete draufgeschossen. Und dann hast du halt deinen Foothold verbrannt, also einen relativ geringen Return on Investment. Russland, Angriff auf die Ukraine, wann war das? 24. Februar, glaube ich. Mhm. Haben in dem Moment haben die einen Angriff auf eine Kommunikationsinfrastruktur ausgerollt, Eurosat, und haben da die, übrigens die Modems mit einem kaputten Update lahmgelegt. Krasser Hack. Ich meine, du hast eine Satellitenkommunikationsinfrastruktur gestört.
Ja.
Und zwar mit Kollateralschaden auch in Deutschland, wo das eine oder andere Windrad, ich glaube ein paar tausend Windräder.
Mhm. Ja, ja, das hat man gelesen.
Und andere, so, weiß nicht, wie viel da öffentlich ist, aber es gibt so der ein oder andere Ding, was dann noch so diese Satelliten nutzt. Mhm. Sieht man ja auch, wenn so ein Ü-Wagen zum Beispiel Satellitenantenne hat.
Ja. Boote.
Boote. Ne? Ja. Aber genau in dem Moment, wo das strategisch, militärisch Sinn gemacht hat, haben die das gemacht.
Mhm.
Und insofern kann ich nur sagen, aktuell finden diese Angriffe nicht statt auf kritische Infrastrukturen, weil es gerade strategisch keinen Sinn macht. Macht es für Russland, China oder sonst was gerade strategisch Sinn, das Vertrauen in die Demokratie zu schwächen? Ja, und sie tun es. Macht es Sinn, das über einen Hackerangriff auf die Wahl zu machen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das, was sie gerade machen, ist auf jeden Fall enorm erfolgreich und potenziell sehr viel nachhaltiger. Also wenn ich Wahlergebnisse nicht über einen FTP-Server manipuliere, sondern weil du wirklich genug Leute
über TikTok
irgendwie von den absurdesten Dingen überzeugst, dann ist das die nachhaltigere Vorgehensweise. Mhm. Ich persönlich bin Freund der nachhaltigen Vorgehensweise.
Ja. Und beziehungsweise umgedreht, was also ist auch genau meine Meinung, was ich viel, viel beunruhigender finde, ist eben das, was nicht so gesehen werden kann oder wo es nicht ein Point of Failure ist, sondern wo man eben über TikTok, Telegram Narrative schleichend, aber doch gar nicht in so langsamer Geschwindigkeit, eben eine Demokratie und auch eine Gesellschaft aushöhlt. Ne?
Und das ist genau dieses Vertrauen in die Gesellschaft zu unterhöhlen. Also es ist ja auch faszinierend, dass es mit Trump jemand schafft, der den ganzen Tag lügt. Also der sagt mehr Lügen als Wörter.
Aber das ist ja spannend, er hat die Regeln geändert. Er hat einfach gesagt, es ist scheißegal, wenn die Gegenseite was gegen mich sagt, ist es schon mal eine Lüge? Und wenn ich das sage, dann ist es ein Komplott. Also wenn das dann als Lüge dargestellt wird.
Ja. Ja. Und das ist fürchterlich, dass wir unsere Gesellschaften an diesen Punkt gebracht haben und dass wir gegenüber den, also es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen wie Donald Trump mit einem Kritiker umgeht und wie Wladimir Putin mit einem umgeht. Ja, das ist ein sehr großer Unterschied. Und dieses oder wie.
Noch vielleicht, ne?
Genau, noch ist ein Unterschied, ne? Oder wie Olaf Scholz mit einem Kritiker umgehen muss und Wladimir Putin mit einem umgehen muss.
Mhm.
Und das ist natürlich, da hast du natürlich ein Ungleichgewicht. Also Russland kann, oder wir reden jetzt von Russland, weil Russland relativ klar ist, dass sie Absichten haben, die mit unseren nicht übereinstimmen, um das mal so auszudrücken. Und dass sie ein sehr großes Interesse daran haben, sagen wir mal, die EU zu schwächen, die NATO zu schwächen. Und ich glaube, es gibt auch inzwischen zwei politische Parteien in Deutschland, die das für legitim halten. Oder drei, so je nachdem, wie man zählt. Also, aber sie haben einen Vorteil, weil sie für den gleichen Angriff nicht empfänglich sind.
Mhm.
Und das ist das, was mir am meisten Sorgen macht. Mhm. Weil wir irgendwie hier mit einem, also das ist auch mit Militär mag das immer sehr, wenn es nicht so ein Mutual Destruction Ding ist. Mhm. Ja? Also wenn du die Atomkraft hast und die anderen nicht.
Ja, ja, klar.
Das mag Militär.
Genau, und, aber dadurch schaffst du keine Stabilität.
Genau, dadurch schaffst du, ja, kommt ein bisschen drauf an. Ne? Aber in diesem Cyberbereich ist es ja so, ne, Biden hat irgendwie 2021 gesagt, wenn das hier mit dieser ganzen Cyberei nicht aufhört, dann schießen wir mit Raketen zurück. Mhm. Ein Alarmsignal der Hilflosigkeit. Was aber auch heißt, so, okay, und zwar von der Nation, die mit der NSA überall drin hängt. Das heißt, würde jetzt wirklich so ein sogenannter Cyberwar ausbrechen, dann könnten wir davon ausgehen, dass die USA schon auch den ein oder anderen Treffer landen.
Mhm.
So, da kann man auf jeden Fall mal von ausgehen. Insofern ist, glaube ich, dieses außerhalb von dem sogenannten Cyberraum zu agieren und fundamental die Demokratie anzugreifen, in den Köpfen der Menschen, leuchtet mir ein, warum man gerade den Weg geht. Ja. Und jetzt frag mich nicht, ob ich die Lösung dafür weiß, weil da müssen wir nächste Folge.
Ich wollte gerade sagen, dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Woche. Aber also ich finde es auch beängstigend, aber genau, die Lösung, also eine wird es nicht geben, aber wir haben ein ordentliches Problem, dass wir ja post-factual leben und das Argument und der Datenpunkt auf jeden Fall unter dem Gefühl und dem ja, schlüssigen Narrativ stehen. Und das halte ich für sehr gefährlich, weil dadurch kannst du eigentlich nicht mehr diskutieren und die beste Entscheidung treffen.
Das ist ein Riesenproblem, ja. Und ich habe keine Lösung. Ich stelle nur fest, dass eine Reihe sehr irrationaler Entscheidungen gerade getroffen werden, sei es bei der Wahl, sei es im Umgang mit Problemen, sei es vielleicht in der wirtschaftlichen Ausrichtung, wie man in Deutschland mit Innovation umgehen will, wie man mit den Klimaherausforderungen umgehen will. Also überall verliert Ratio an Einfluss.
Wir wissen, was mächtiger ist als Ratio, und das ist das Gefühl. Ich glaube, irgendwann, und das ist leider auch ein bisschen mein Blick, muss der Schmerz noch größer werden. Und dann ist die Änderungsfähigkeit vielleicht wieder da oder die Motivation. Ne? Aber eigentlich wollen wir das nicht erleben.
Also, es wäre schon, dass der Schmerz größer wird, wollen wir nicht erleben.
Das wollen wir nicht erleben.
Okay,
und bei bestimmten Themen wie der globalen Erwärmung ist es dann bereits sehr, sehr viel zu spät.
Noch sehr schmerzhaft, wenn es dann so warm ist, ja.
Linus, wie du gesagt hast, wir werden es nicht lösen. Haben wir noch einen positiven Ausblick? Können wir noch was machen? Was können wir unseren Hörern mitgeben? Jetzt gerade, was so die letzten Themen angeht.
Bei vielem, worüber wir geredet haben, würde ich eigentlich immer noch denken, dass es schon am wichtigsten ist, immer die Ziele, Motivationen deiner Gegner und vielleicht auch deiner Verbündeten irgendwie im Blick zu haben. Weil wir in der IT-Sicherheit mit sehr begrenzten Ressourcen arbeiten und wir müssen nur einen Fehler machen und wir werden den machen. Na, der ist da, der lauert. Und es ist sehr sinnvoll, in der strategischen Ausrichtung der IT und IT-Sicherheit eben zu überlegen, ne, wo will ich eigentlich hin und was wollen meine Angreifer und was tun die? Und wenn ich mir überlege, dass wir wirklich seit langer Zeit wissen, wie diese Ransomware-Gangs operieren, dass die da in AD, also es ist klar, ne, die schicken auch immer das Gleiche, so haben wir es gemacht, das ist immer der gleiche Text, weil die es auch immer gleich machen. Und solange wir uns damit auseinandersetzen, aber unsere Augen davor schließen und weder die Motivationen unserer Angreifer vernünftig berücksichtigen, noch die Wege, die sie gehen und warum sie gehen, sind wir halt hilflos.
Mhm.
Und ich glaube, natürlich ist der erste wichtige Schritt, bei Ransomware-Gangs habe ich ein bisschen bessere Ideen als bei Angriffen auf die Demokratie, dazu überlegen, wie gehen die vor, wo wollen die hin, wie können wir den Stein in den Weg legen, wie können wir zusehen, dass wir das überleben, dass wir Resilienz erlangen, wieder Anlaufkonzepte und so weiter. Arne Semsrott hat ein schönes Buch darüber geschrieben, wie er davon ausgeht, wie sich potenziell eine Demokratie härten kann dagegen, wenn sie übernommen wird von Demokratiefeinden. Derartige Gedanken müssen wir uns gerade machen. Und was Arne auch gemacht hat, er hat halt angefangen mit den Motivationen. Erst die Motivation, die Leute haben, dann die Handlungsspielräume, die ihnen geboten werden, durch geltendes Verwaltungsrecht letztendlich. Und dann, okay, wie kann man das wieder bremsen? Und ich glaube, so müssen wir über jedes Problem nachdenken. Das mache ich beruflich und mache ich im politischen Handeln genauso. Dass man halt sehr überlegen muss, wo will der andere hin? Welche Freiheitsgrade hat der? Wie wird der potenziell agieren? Wie kann ich mich dagegen schützen? Wie kann ich meine Interessen dagegen schützen? Das wird viel zu selten, scheint mir diese analytische, strategische Überlegung irgendwo noch eine Rolle zu spielen. Und zu der müssen wir zurück.
Also verstehen, was Menschen auf allen Seiten, ob es im Cyberbereich Angreifende oder Verteidigende sind, antreibt, wie sie auch die Motivation von anderen Menschen nutzen und damit dann ja, Resilienz, eine Resilienzstrategie aufbauen.
Und jetzt verstehst du, warum mein Jobteil Head of Security Strategy ist.
Und warum es Sinn macht, dass ich doch manchmal zwei Psychologen oder Psychologinnen zusammensetzen und über Cybersicherheit sprechen.
Und danach in eine Bar gehen.
Ich hoffe. Vielen Dank, Linus. Es war super, super spannend. Und wenn ihr das zu Hause auch fandet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und uns auch abonniert und eine kleine Bewertung hinterlasst.
Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.